Liebe Geschwister, ich, Freunde und Gäste natürlich, da ich selber hier zu Gast bin, freue ich mich, heute wieder bei euch sein zu dürfen. Und wir wollen heute wieder das Wort Gottes in den Mittelpunkt stellen, denn das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und ich möchte euch einladen, Lukas 15 aufzuschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt, wenn nicht, schlagt eure App auf. Diesen Text werden wir gleich noch lesen. Aber wenn wir in Lukas 15 hineinschauen, dann stellen wir fest, dass es in Lukas 15, darf ich euch vielleicht bitten, das kurz auszuschalten, weil die ganze Achtung ist jetzt schon dort. Man liest ja schon den Text. Nee, ich will euch noch hier haben. Wenn wir Lukas 15 aufschlagen, dann stellen wir fest, dass es in Lukas 15 drei Geschichten gibt über Menschen, die etwas verloren haben. Die erste Geschichte handelt vom verlorenen Schaf. 99 sind da, eins ist verloren. Und so lässt der Hirte 99 zurück und sucht das eine Schaf. Hier sehen wir den Charakter Gottes, den Charakter des Vaters, der auf die Suche sich macht um jeden, jeder ist ihm wichtig. Zweite Geschichte, sehen wir die Geschichte vom verlorenen Groschen, wo eine Frau, die ihren Groschen verloren hat, übrigens ein Groschen, ein Denar hat man am Tag verdient, die ihren Tageslohn sucht und alles auf den Kopf stellt und nichts ihr wichtiger ist als dieser Groschen. Und die dritte Geschichte, die handelt vom verlorenen Sohn. Und ich möchte heute mit euch in dieser Geschichte bleiben. Aber ich möchte heute mit euch nicht diesen klassischen Weg gehen und schauen, was die Geschichte uns so zu sagen hat, sondern wir gehen heute in die Tiefe, und zwar in die Exegese. Wir werden den Text untersuchen und wir werden die Gegebenheiten der damaligen Zeit untersuchen, damit wir es besser verstehen können, was der Vater und der Sohn eigentlich durchmachen. Okay? Und nun lade ich euch ein, dass wir diese Geschichte gemeinsam lesen. Und jetzt bitte ich den Text einmal einzuspielen. Ihr schaltet weiter, wie es ich lese nach der Bibel und ihr schaltet einfach weiter. Lukas 15, 11 bis 24 möchte ich gerne lesen. Und er sprach, Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er, der Vater, teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier in Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Jeder Christ kennt eigentlich diese Geschichte. Und sehr oft frage ich mich, was gibt es eigentlich aus dieser Geschichte für uns, die wir eigentlich mit der Milch, mit der Muttermilch, diese Geschichte aufgenommen haben, was gibt es eigentlich aus dieser Geschichte für uns, die wir schon so lange mit dem Herrn wandeln, noch rauszuholen? Ich, wie ich schon gesagt habe, möchte gerne die damalige Zeit mehr in den Fokus ziehen, um zu verstehen, was Jesus hier eigentlich durch dieses Gleichnis uns sagen möchte. In Vers 11 lesen wir von dem Sohn, von einem Vater, der zwei Söhne hatte, und in Vers 12 lesen wir von dem jüngeren Sohn, der zum Vater kommt und das Erbe von ihm fordert. Und jetzt kommt meine erste Aussage. Der Holt Green, ein Neutestamentler, in seiner Doktorarbeit hat er sich mit den Erbgewohnheiten der damaligen Zeit beschäftigt. Viele kommen aus Afghanistan her, glaube ich, ja? Iran ist nicht weit von Afghanistan, nicht wahr? Und die Erbgewohnheiten im Iran sind nun mal andere wie bei uns in Deutschland. Und so ist es wichtig zu verstehen, wie waren eigentlich die Erbgewohnheiten zu der damaligen Zeit vor 2000 Jahren in Palästina. Und Holt Green hat sich damit beschäftigt und festgestellt, dass man eigentlich, wenn man etwas vererbt, dann vererbt man an den jüngeren Sohn und an den älteren Sohn. Der jüngere Sohn, der bekommt ein Drittel des Erbes und der ältere bekommt zwei Drittel des Erbes. Aber was ist mit der Mutti, die vielleicht noch am Leben geblieben ist? Was bekommt sie? Und da sagt Holt Green, die Mama, die behält eigentlich alles. Die kann 100% nutzen. Das heißt, das, was der Ältere bekommen hat und das, was der Jüngere bekommen hat, kann die Mama zu 100% nutzen. Und nun lesen wir aber, dass der Jüngere zum Vater kommt und ihm sagt, Papa, Vater, gib mir das Erbe, das mir zusteht. Und nun kommt meine erste Frage an euch. Was drückt der Sohn durch seinen Wunsch aus, das Erbe zu bekommen? Er will sich von seiner Familie lösen. Was drückt der Sohn aus? Er drückt genau das aus. Er sagt, Papa, ich kann es kaum abwarten, bis du endlich die Radieschen von unten siehst. Ihr Lieben, wer von euch hat Kinder? Stellt euch vor, euer Kind kommt zu euch und sagt, ich kann es kaum abwarten, bis ich an das Erbe ran kann. Das ist genau das Gleiche. Wie werden wir als Eltern reagieren, wenn unser Sohn, unsere Tochter zu uns kommt und uns das sagt? Die Reaktion des Vaters? Er tut, was der Sohn sich wünscht. Nein, er erhängt sich nicht. Er teilt das Erbe ungefähr und überlässt es dem Sohn. Und in Vers 13 heißt es, und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dieses Wörtchen sammeln, das kommt aus dem Bankwesen. Und wie ihr wisst, die Banken, die sind interessiert, etwas zu sammeln, aber sie wollen keine Rinder haben. Sie wollen kein Vieh haben, sie wollen keine Grundstücke haben, sie wollen keine Immobilien haben. Das Einzige, was die Banken haben wollen, ist Geld. Das heißt, der Sohn, wenn es heißt, er sammelt alles zusammen oder er packt alles zusammen, er musste erstmal alles zu Geld machen, bevor er damit loszieht. Denn was nützen ihm 50 Sack Mehl? Er kann sie nicht so gut weitertransportieren. Was nützen ihm 20 Schafe, 30 Kühe? Was nützen ihm Stallungen? Was nützt ihm ein Grundstück, wenn er weg will? Das ist alles nur eine Behinderung. Das bindet ihn mehr, als dass es ihn frei macht. Deshalb muss er alles zu Geld machen. Nun, bevor er aber es zu Geld macht, oder um es zu Geld zu machen, drücken wir es mal besser so aus, muss er zu seinen Angehörigen gehen. Er durfte das nicht einfach so verkaufen, an wen er Lust hatte, sondern er musste erstmal zu den weiten Angehörigen gehen, um ihnen das anzubieten. Nun stellt euch vor, jetzt kommt der jüngere Sohn zu seinem Onkel, zu seiner Tante, zu den Großcousins und bietet ihn an und sagt, jo, ich habe da was geerbt, habt ihr nicht Lust, 20 Schafe mir abzukaufen? Habt ihr nicht Lust, die 50 Säcke Mehl zu haben? Habt ihr nicht Lust, diese Scheune da zu haben? Was wird die Antwort der Angehörigen sein? Wie? Dein Papa ist tot? Aber wir haben davon gar nichts mitbekommen, wir wären zur Beerdigung gekommen. Naja, eigentlich ist er nicht tot, aber wie, dein Vater ist nicht tot und du versuchst jetzt schon alles zu verkaufen? Also wir merken, bevor der junge Mann, was hier eigentlich sehr, sehr locker und flockig steht, bevor der junge Mann sich auf den Weg machen kann, durchläuft er eine familiäre Tortur. Und er zeigt allen in der Familie, zeigt allem in dem Dorf und in der Wohngemeinschaft, in der Stadt, wo er lebt, zeigt er allen, ich breche mit meiner Familie, ich will mit ihnen nichts mehr zu tun haben, ich wünsche den Tod meinem Vater, ich wünsche den Tod allen, mit denen ich zu tun habe, ich will endlich hier raus. Das ist der Hintergrund dieser Geschichte. Er verkauft alles, so heißt es hier, und geht in ein fernes Land. Nun, das ferne Land wird in dieser Geschichte dreimal erwähnt. Dreimal. Es ist so, dass es zur damaligen Zeit kein Ausrufungszeichen gab. Bei uns ist es ja heute so, wenn wir ein Schild sehen mit einem Ausrufungszeichen, was bedeutet das Schild auf der Straße? Was für Achtung? Was für eine Gefahr? Man weiß es nicht. Man weiß nur Achtung. Es kann alles sein. Es kann ein Tier sein, es kann ein Bagger sein, es kann ein Flugzeug sein, es kann ein wilder Nachbar sein, es kann alles sein. Deshalb müssen wir aufpassen, was wir dort überhaupt sehen. Okay, und im damaligen Griechischen gab es keine Satzzeichen. Dort gab es kein Komma, dort gab es keinen Punkt, kein nichts. Und nun muss aber Dr. Lukas, der die Geschichte geschrieben hat, irgendwie ausdrücken, dass hier etwas Wichtiges kommt. Und wie drückt man das aus? Indem man es mehrfach wiederholt. Und in diesem Abschnitt wiederholt er das ferne Land dreimal. Und die Frage ist, was ist an diesem fernen Land so wichtig, dass man es dreimal wiederholen muss? Praktisch drei Ausrufungszeichen. Was ist da so wichtig dran? Und tatsächlich, wenn wir es uns anschauen, dann stellen wir fest, das ferne Land ist ein Land gewesen, das Nachbarland, indem man nicht den Gott Jahwe anbetet. Es ist ein Heidenland, in dem man sich nicht an die Gebote Gottes hält. Es ist ein Land, in dem es keine autoritäre Erziehung gibt. Es ist ein Land, das weit weg ist von den göttlichen Prinzipien, in denen der junge Mann groß geworden ist. Und wir stellen fest, denn später heißt es, er hat das Geld mit Huren verprasst. Es war gar nicht so einfach für ihn, seinen Lebensstil ausleben zu wollen im eigenen Heimatland. Deshalb musste er in ein anderes Land gehen, wo er tun und lassen konnte, was er wollte. Und nun sehen wir in Vers 16, über das Land ist eine große Hungersnot gekommen. Und der Junge ist in eine große Not geraten. Er landet bei den säuen. Er landet bei den Schweinen. Ich meine, für einen Juden, für den das Schwein ein sehr unreines Tier ist, ist das schon eine Größe, wenn man sagt, er landet bei den Schweinen. Und jetzt kommt's, er möchte das Essen der Schweine essen und niemand gibt es ihm. Womit wurden denn früher die Schweine gefüttert? Wer weiß es noch? Heute gibt es ja große Silos und das Essen ist portioniert und angereichert mit Proteinen und mit Wachstumshormonen. Was wurde denn früher den Schweinen zu essen gegeben? Wer weiß es noch? Ganz laut. Da war ein großer Trog und da wurden die ganzen Essensreste und die Schweine waren glücklich. Es ist egal, was da drin war. Ob die Kartoffelschalen oder ob die verfaulte Wassermelone. Es wurde alles weggefressen. Und so sitzt der junge Mann da und ist dankbar für das Essen, das er aber nicht bekommt. Und in Vers 17 sehen wir, wie er zum Nachdenken kommt. Da ging er in sich und denkt an die Tagelöhner seines Vaters. Ein Tagelöhner zur damaligen Zeit verdiente gerade mal so viel, dass es ihm ausreichte für diesen Tag. Und er denkt an die Tagelöhner und denkt sich, wie viel haben sie, wie gut geht es ihnen und ich? Ich wäre doch dankbar, wenn ich wenigstens das für den Tag hätte, was ich brauche. Aber nicht mal das bekomme ich. Ich arbeite, ich passe auf die Säue auf und ich hungere immer noch. Deshalb denkt er sich, ich will zurück zu meinem Vater gehen. Aber ich habe es nicht verdient. Er weiß es auch. Er weiß auch, was er dem Vater gewünscht hat. Und deshalb weiß er, dass er 0,0 Anspruch mehr hat auf die väterliche Gnade oder er hat 0,0 Anspruch auf das Elternhaus. Und deshalb bittet er wenigstens als Tagelöhner, wenigstens etwas, aber in deiner Nähe, Hauptsache ich habe zu essen und Hauptsache ich bin versorgt für den Tag. Was morgen ist, ist egal, aber für den heutigen Tag. Und so sehen wir, dass er sich auf den Weg macht, Vers 20. Und in Vers 20, falls jemand von euch die Bibel auf hat, so malt euch da einen Kreis drum. Denn Vers 20 drückt uns das Herz des Vaters aus. Weshalb, sage ich euch jetzt. Er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Nun, liebe Väter, die ihr doch so rational denkt, wie lange hat der Vater auf seinen Sohn gewartet? Können wir das hier irgendwo herausfinden? Waren das 2 Monate? Waren das 2 Jahre? Waren das 2 Wochen? Wir wissen es nicht. Der Vater, ich denke, der hat schon eine lange Zeit gewartet, auch wenn es nur ein halbes Jahr war. Der Vater hat nun ein halbes Jahr gewartet, einfach nur so mal eine Zahl dahingestellt. Der Vater hat ein halbes Jahr auf den Sohn gewartet und jetzt sieht er ihn kommen. Es jammert ihn und er läuft ihm entgegen. Übrigens, zu dem Thema Laufen noch so ein Nebensatz. Das Laufen damals war für die Männer eine Schande. Warum? Um laufen zu können, mussten die Männer, die damals auch Kleider trugen, mussten sie ihr Kleid hochnehmen. Wenn man aber sein Kleid hochnahm, dann hat man das Knöchel gesehen oder ein Sprunggelenk und man hat auch das Wadenbein gesehen. Und das war sowas wie, als wenn eine Frau heute oben ohne durch die Straße gehen würde. Das war Nacktheit. und man durfte das ja nicht zeigen. Man lacht. Die Kinder, die da standen, die haben einen sofort ausgelacht. Hi, wir haben dich nackt gesehen. Deshalb war das ja auch für Zachäus so eine Demütigung, als er auf den Baum klettern musste. Weil die Leute, die standen dann drumherum und dann, hi, der reiche Zachäus, der eingebildete Zachäus, den haben wir jetzt nackt gesehen. So ungefähr. Und nun zurück zu meiner Frage. Der Vater, wie gesagt, halbes Jahr, ein Jahr, ich weiß es nicht, wartet nun auf seinen Sohn, sieht seinen Sohn aus der Ferne kommen, nimmt sein Kleid hoch, die Leute fangen an zu lachen, die fangen an mit dem Finger auf ihn zu zeigen und läuft seinem Sohn entgegen. Warum kann der Vater nicht, Männer, ich rede jetzt zu euch, ja? Warum kann der Mann nicht 10, 15 Minuten warten? Der kommt ja sowieso. Den werden wir schon sehen. Warum wartet der Vater nicht, sondern nimmt Unmoral und Schande auf sich und läuft seinem Sohn entgegen? Die Männer sollen bitte antworten, die rational denken, nicht gefühlsmäßig. Ihr lieben Männer, liebe Weisheit, konnte es nicht lange aushalten. Die Gesetze interessieren mich nicht. Ja. Nun, wir müssen davon ausgehen, die Antwort kommt gleich. Wir müssen davon ausgehen, dass der Mann im Stadttorbogen gesessen hat. Weshalb? Die Ältesten der Stadt oder der Dorfgemeinschaft, es gab immer einen Torbogen, damit die Feinde nicht so reinkommen und die Tore schließen konnte und eine Mauer drumherum. Man muss davon ausgehen, dass die Ältesten des Dorfes oder der Stadt im Torbogen saßen und deshalb konnte er ihn auch aus der Ferne kommen sehen. Denn in der Stadt würde er das nicht so sehen, als wenn man aus der Stadt hinausschaut. Und das ist so eine ähnliche Geschichte, finden wir im Buch Ruth, als der Boas die Frau haben möchte, da geht er auch in den Stadttorbogen, wo die Ältesten sitzen und fängt an, mit ihnen zu verhandeln um die Frau, um zu fragen, gibt es hier jemanden, der Anspruch auf sie hat? Nein, gibt es niemanden? Okay, da wird er, also dort in diesem Stadttorbogen, wo die Alten saßen, da wurden auch die ganzen Gerichte gefällt. Da haben Rechtsprechungen stattgefunden und das passierte also alles dort. Und wir müssen davon ausgehen, dass der Vater auch dort saß und dort mit den Ältesten und so weiter unterwegs war. Und nun sieht er seinen Sohn aus der Ferne kommen, es jammert ihn, er läuft ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Und nun zurück zu meiner Frage. Der Vater sitzt also dort, sieht seinen Sohn, der schon eine lange Zeit nicht da war, und er läuft ihm entgegen und kann diese paar Minuten nicht warten, bis er zurückkommt, bis er da ist. Warum tut der Vater das? Du bist auf dem richtigen Weg, tatsächlich. Der Brauch damals hieß Gesasa. Die Dorfältesten, die in dem Stadttorbogen saßen, wenn jemand zurückkam, der das Erbe der Eltern verprasste, der den Eltern Schande über ihren Kopf brachte, der ihnen den Tod gewünscht hatte, sie haben meistens ein tönernes Gefäß genommen, ich habe keins mehr, ich habe meine schon alle kaputtgeschlagen. Und die haben meistens ein tönernes Gefäß genommen, haben es gefüllt mit Körnern, mit Nüssen, mit Sonnenblumen Und Achtung, jetzt wird's laut. Haben sich vor diesen Menschen gestellt, der wieder zurückkam, und haben über ihn einen Bann ausgesprochen. Sie sagten zu ihm: Du hast das Erbe deiner Eltern verprasst. Du hast das Erbe deiner Eltern mit Menschen verbraucht, die es nicht wert waren. Weil du den Tod deiner Eltern gewünscht hast, weil du Schande und Unmoral über deine Eltern gebracht hast, exkommunizieren wir dich für immer aus dieser Wohngemeinschaft, aus diesem Dorf, aus dieser Stadt. Nie wieder hast du die Möglichkeit, zurückzukehren zu deinem Elternhaus. Nie wieder hast du die Möglichkeit, deinen Vater zu sehen, deine Mutter zu sehen, deine Geschwister zu sehen. Geh und komm nie wieder zurück. Gesasa. Das war der Brauch, wie man mit Menschen umgegangen ist, die das elterliche Erbe auf diese Art und Weise verprasst haben. Kommen wir zurück zum Vater. Der Vater sitzt im Stadttorbogen. Er sieht seinen Sohn kommen. Was geht dem Vater durch den Kopf? Dem Vater geht dieser Brauch Gesasa durch den Kopf, indem er sofort weiß, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich nicht der Erste bei ihm bin und mich mit ihm versöhnt habe, hat mein Sohn nie wieder Zugang zu meinem Haus. Hat der Sohn nie wieder die Möglichkeit, seine Mutter, seine Geschwister und jemanden aus der Familie wiederzusehen. Deshalb nimmt der Vater Unmoral auf sich. Deshalb nimmt der Vater Schande auf sich, nimmt sein Kleid hoch und läuft, damit er der Erste ist, der den Sohn erreicht. Liebe Geschwister, das Herz des Vaters ist darauf aus, seine Kinder zu retten, seine Kinder zurückzubringen, seine Kinder wieder bei sich zu haben, damit sie nicht für die Ewigkeit verloren werden. Das ist das Herz des Vaters. Das Herz unseres himmlischen Vaters denkt immer nur das eine: Was kann ich noch tun, um meinen Sohn und meine Tochter zurückzubringen? Ja, sein Sohn hat Schande und Unmoral auf sich genommen. Ja, sein Sohn ist auf dieser Erde gestorben. Ja, sein Sohn wurde ausgelacht, als er am Kreuz hing. Ja, sein Sohn ist verletzt worden. Sein Sohn hat geblutet. Sein Sohn hat sein Leben gegeben, damit wir wieder zurück zum Vater können und nicht für die Ewigkeit verloren werden. Das hat der Vater bereits getan. Deshalb denkt der Vater immer wieder an das eine: Was kann ich noch tun, um meinen Sohn oder meine Tochter wieder zurück nach Hause zu bringen? Versteht ihr, wenn ich davon rede und sage, Vers 20 ist das Herzstück des ganzen Kapitels oder des ganzen Abschnitts des verlorenen Sohnes? Der Vater läuft, fällt dem Sohn um den Hals und küsst ihn. Auch dazu gibt es eine Tradition in der damaligen Welt. Je nach Schwere der Schuld musste der Schuldige zu dem Unschuldigen kommen und entweder die Hand oder den Fuß der Person küssen und sich um eine Entschuldigung bitten. Was berichtet uns Dr. Lukas? Wer fällt wem um den Hals? Normalerweise müsste der Sohn sich vor dem Vater niederknien. Und normalerweise müsste der Sohn dem Vater seine Entschuldigungsrede und dann im Staub, im Dreck liegend, müsste er seine Füße küssen und darum bitten, dass der Vater ihn in Gnade annimmt. Hier sehen wir aber eine ganz andere Geschichte. Wieder das Herz des Vaters. Der Sohn aber, Vers 21, bringt seine Entschuldigung vor sich. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Ich stelle mir das so vor, der Vater, der klebt an ihn und der Sohn steht da und ja, ich bin es eigentlich nicht mehr wert und ich bitte entschuldige mich und eigentlich wollte ich nicht. Und wir als Väter, wir würden dann irgendwann fertig werden und würden sagen, ach ja, stimmt. Stimmt, ja, ja, ja. Wo waren wir nochmal? Ja, genau. Gut, mit der Erde, mit dem Staub haben wir jetzt hinter uns, brauchst du nicht mehr. Aber wiederholst du nochmal? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. So ungefähr, ne? Würden wir als Männer jetzt reagieren, um den Sohn nochmal die Wichtigkeit und die Bedeutung dessen zu zeigen, was er eigentlich fabriziert hat. Was macht der Vater in dieser Geschichte? Vers 22, 23. Er reagiert gar nicht darauf, ihn interessiert es nicht, was der Sohn sagt, sondern das Einzige, was er als Antwort darauf gibt, ist, bringt schnell das beste Gewand, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße, bringt das gemästete Kalb, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Anstelle, dass der Vater auf diese Entschuldigung eingeht, dreht sich der Vater um und gibt 6, 7 Befehle an seine Knechte und sagt, Leute, tut es, denn dieser mein Sohn war lebendig, denn dieser mein Sohn war tot, und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden. Deshalb heißt die Predigt auch, lebendig begraben in einem fremden Land. Liebe Geschwister, der Vater geht auf die Entschuldigung seines Sohnes überhaupt nicht ein. Den Vater interessiert nur das eine. Er ist wieder da und das zählt, was er getan hat, wie er getan hat, mit wem er getan hat, das ist zweitrangig. Das Wichtigste, was zählt, der Sohn ist wieder da. Und ja, Gott ist immer darauf aus, seine Kinder zu retten. Er möchte nicht, dass irgendein seiner Kinder verloren geht. Das Ziel Gottes ist immer wieder zu finden, zu retten, zu erlösen für die Ewigkeit. Und so möchte ich mich heute an uns alle wenden und fragen, wie weit hast du dich schon mal von Gott entfernt? Wie weit warst du schon auf Abwegen und hast vielleicht Schande und Unmoral ebenfalls über Gott und seine Gemeinde gebracht. Aber das, was zählt, ist, dass du wieder zurückgekommen bist. Gott hat nichts anderes im Sinn, als dich und mich zurückzubringen. Und nun die Frage an uns. Wenn Gott uns so betrachtet, wenn Gott uns so ansieht, wie sollten wir uns dann gegenseitig betrachten und anschauen? Erlaubt mir, noch mit einer Geschichte aus der aktuellen Zeit zu enden. Philipp Yancey, der sehr viele Bücher geschrieben hat, erzählt in einer seiner Geschichten, in einer seiner Bücher über die Gnade Gottes eine Geschichte, die sich in Michigan in Traverse City in Amerika abgespielt hat. Der Vater machte sich Sorgen über seine Tochter. Er sah, wie das Mädchen ranreifte. Er sah, wie die Ausschnitte immer tiefer wurden. Er beobachtete, wie die Röcke immer kürzer wurden und wie immer später das Kind nach Hause kam und dem Vater oder den Eltern nicht groß erzählte, wo sie als ein Teenager unterwegs war. Der Vater sprach mit seiner Tochter. Er versuchte ihr zu erklären, wie die Männer ticken und worauf es bei den Männern ankommt und so weiter. Aber die Tochter interessierte alles nicht. Sie sagte nur, Papa, du hast dein Leben, ich habe mein Leben, lass mich mein Leben leben. Und der Vater drohte ihr dann, und solange du deine Füße, wie geht das weiter mit dem Spruch? Und wie geht's weiter? Bitte? Ja, ihr müsst das nochmal nachlesen, das ist gut, das zu wissen, falls ihr es vergessen habt. Ja, also der Vater drohte der Tochter, und die einzige Strafe, es gibt in Deutschen so einen Spruch, ja, ich erkläre das für euch, ja, wo die Väter einen bestimmten Spruch aufsagen, wenn die Tochter noch zu Hause lebt und wie sie sich zu verhalten hat. Auch die Jungs betrifft das auch. So, und lange Rede, kurzer Sinn, der Vater bestraft das Mädchen. Und wie ist die Bestrafung in Amerika bis heute noch? Hausarrest ist die beste Strafe. Also wird das Mädchen eingesperrt in ihrem Zimmer, die Eltern gehen arbeiten und das Mädchen ist nicht doof. Sie macht das Fenster auf, springt aus dem Fenster raus, nimmt ihre Sachen mit und verschwindet. Die Eltern kommen nach Hause, Tochter weg, was sollen wir machen? Sie suchen sie, finden sie nicht. Die Tochter ist in der Zeit aber in die naheliegende Stadt Detroit abgehauen. Und dort in Detroit dauerte es nicht lange, bis sie in die Hände eines Zuhälters gerät. Wisst ihr, was ein Zuhälter ist? Ja? Okay, weil es ist wichtig, dass man dieses Wort versteht. Genau, sie gerät also in die Hände eines Zuhälters und muss für ihn arbeiten. Das tut sie auch. Es dauerte nicht lange, bis sie die eine oder andere Krankheit sich einfängt und die Krankheit sich an ihrem Gesicht und an ihrem Unterleib sichtbar macht, so dass sie für Männer nicht mehr attraktiv ist. Und er muss sie aber unterhalten, er muss für sie das Zimmer bezahlen, er muss für sie das Essen bezahlen, das wird ihm alles zu teuer. Also packt er sie in seinen Truck, bringt sie außerhalb der Stadt, schmeißt sie raus und sagt, sieh zu, wie du durchkommst, ich brauche dich nicht mehr. Krank. Nicht gebraucht, ohne Ausbildung. Was soll das Mädchen nun? Und so nimmt sie ihr angespartes Geld und denkt sich, in Kanada ist das Gesundheitssystem besser wie in Amerika, also werde ich nach Kanada gehen. Es war nicht weit von Detroit nach Kanada. So kauft sie sich ein Busticket, weil es ist das billigste Transportmittel in Amerika, kauft sich das Busticket, und als sie das Ticket auf der Hand hat, sieht sie, dass der Bus von Detroit nach Kanada fährt, aber in Traverse City, in ihrer Heimatstadt, Halt macht. Und so denkt sie sofort an ihr Elternhaus und denkt sich, soll ich oder soll ich nicht? Und da wählt sie eine Tageszeit, wo sie wusste, die Eltern sind auf Arbeit, die Geschwister sind in der Schule. Sie wählt die Telefonnummer und da springt der Anrufbeantworter an. Und da spricht sie drauf und sagt, Mom, Dad, hier ist Lucy. Nächsten Dienstag bin ich auf dem Weg nach Kanada von Detroit. Und wir werden Halt machen um 11 Uhr gegen 11 Uhr in Traverse City. Wenn ihr mich sehen möchtet, kommt dahin. Es kam der Dienstag, sie saß in dem Bus, der Bus bog zum Busbahnhof ein und sie saß da und guckte so aus dem Fenster, ob sie jemanden sehen würde von ihrer Familie. Und was war? Niemand war da. Und so war sie total enttäuscht und saß und dachte sich, typisch Vater. Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst und wenn es nicht nach meinen Regeln läuft, dann hast du keinen Platz hier in meinem Haus. Sie war enttäuscht. Der Bus hielt für 20 Minuten. Sie musste auf die Toilette, wollte nicht in den Bus warten, also ging sie in die Bahnhofshalle hinein, um dort die Toilette zu besuchen. Und als sie in die Bahnhofshalle hineinging, war sie total überrascht, in der Bahnhofshalle ihre ganze Verwandtschaft vor sich zu sehen. Mit großen Transparenten standen sie da, Lucy, welcome home, auf denen drauf stand. Und an der vordersten Front standen ihre Eltern, die auf sie gewartet haben und ihr entgegenliefen. Liebe Geschwister, die Bibel berichtet uns in der Offenbarung, dass Gott darauf wartet, bis wir wieder zurück sind in der Ewigkeit, in dem Paradies, damit jeder von uns eine Krone des Lebens bekommt. Gott wartet darauf, dass jeder von uns zurückkommt zu ihm, dass wir unser Leben nicht auf dieser Erde verprassen, sondern mit ihm verbringen in Ewigkeit. Der verlorene Sohn dachte, dass das größte Problem in seinem Leben der Vater ist. Aber er verstand nicht, dass die größte Lösung für seine Probleme der Vater hat. Ohne zu ahnen, dass der Vater so gnädig und so liebevoll ist, ging der Sohn stiften. Gott lädt jeden von uns ein, zu ihm zu kommen und ihn als den gnädigen Vater zu sehen und nicht den Vater, der da mit den Gesetzen und Geboten steht, sie hochhält und wenn wir nur etwas falsch gemacht haben, dann sofort auf den Finger. Nein, die Liebe oder die Bibel berichtet uns von einem anderen Vater. Und ich wünsche mir, dass die Geschichte von dem verlorenen Sohn uns ein bisschen die Augen öffnet für die Tiefe und für die Besonderheit in diesem Abschnitt. Und wenn ihr zu Hause seid, da könnt ihr gerne noch die restlichen Verse lesen bis Vers 32 und dann sich die Frage stellen, wer ist eigentlich der verlorene Sohn in dieser Geschichte? Amen.